Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel,
Alexander Pinker
und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand im Wandel. Die Themen heute: Mobilität, Wasserstoff und Smart City. Und es ist der Wahnsinn, wie schnell sich die Ereignisse aktuell überschlagen. Und jetzt steht auch schon Weihnachten langsam wieder vor der Tür. Achim, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Folge machen können. Und hallo erstmal an dich. Sag mal, welche Themen treiben dich denn aktuell bzw. den BVMW um, Wandel im Mittelstand beschäftigt hat?
Ja, hallo Alex, schön wieder da zu sein. Wir haben uns eine ganze Zeit lang nicht gesprochen. Erster Podcast in diesem Jahr mit sehr spannenden Themen. Ich erzähle mal kurz, was uns in den ersten 3 Monaten bewegt hat. Wir waren voll ausgerichtet auf den Zukunftstag des Mittelstands, der am 1. März in der Station in Berlin stattgefunden hat. Wir hatten ja früher immer einen Jahresempfang ungefähr um die Zeit im Maritimhotel. Da waren so 2.000-3.000 Menschen, die den ganzen Abend über Vorträgen und Präsentationen zugehört haben. Jetzt haben wir nach Corona deutlich einen draufgelegt. Wir haben eben die Station in Berlin gemietet. Das ist eine sehr große, sehr beeindruckende Veranstaltungslocation. Und haben dort am 1. März tatsächlich über 4.000 Gäste begrüßt.
Wow.
Wir hatten hochrangige Politikvertreter da. Christian Lindner war da, Volker Wissing, Hubertus Heil, Svenja Schulze. International auch sehr, sehr spannend, der lettische Premierminister, die OSZE-Generalsekretärin, sämtliche Repräsentanten unserer mehr als 50 Auslandsbüros waren an eigenen Ständen da. Also ich denke mal, für den Mittelstand in ganz Deutschland ein unglaublich spannendes und auch wichtiges Signal, auch gegenüber der Politik. Nette Anekdote am Rande, ich bin am Abend vorher schon angereist und saß noch in einem Restaurant, habe gegessen und kam mit jemandem ins Gespräch, der nun wirklich überhaupt gar nichts mit meinen Netzwerken zu tun hatte. Und selbst der wusste, dass am nächsten Tag in der Station diese Riesenveranstaltung losläuft. Also ich glaube, wir haben ein Signal gesetzt in Berlin am 1. März und das war das Ziel der Veranstaltung.
Was waren denn so die Themen, die wirklich am präsentesten da waren? Also was ist die Zukunft des Mittelstands, die hier diskutiert wurde bei euch?
Oh du, diesen ganzen Konferenztag jetzt in 3 Sätzen zusammenzufassen, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber ich kann mal sagen, es ging unglaublich stark natürlich um die Themen Digitalisierung, es ging um die Themen Entbürokratisierung, wie kann uns die Politik dabei helfen, mehr PS auf die Straße zu bekommen, wie kriegen wir Fachkräfte schnell in dieses Land, also eigentlich all die Themen, die momentan so durch die Medien gehen auch und ganz oft ist ja der Tenor Deutschland oder das Deutschland-Tempo, wie es ja jetzt heißt, ist längst noch nicht erreicht. Wir sind viel zu langsam in einer Menge Dinge und so haben sich eigentlich auf dem Zukunftstag die Appelle an die Politik überschlagen. Daneben gab es Coaches, Fachleute zu den verschiedensten Themen. Also ich glaube, es konnte sich jeder das rauspicken, was für ihn an dem Tag am spannendsten war.
Wenn du so erzählst, tatsächlich, das sind die Themen, die ich jetzt auch auf dem Schirm gehabt hätte. Digitalisierung, Entbürokratisierung, all die Sachen, die eigentlich unseren unternehmerischen Alltag prägen, wo wir auch einfach nochmal Gas geben müssen. Ich finde es großartig, dass da Appelle gesetzt wurden, weil es ist nötig. Man muss einfach auch mal den Blick auf die Unternehmen richten. Man muss ihnen helfen, man muss sie an die Hand nehmen und sie unterstützen und ihnen nicht Steine in den Weg werfen. Und Steine in den Weg werfen ist genau das Thema, das wir jetzt eigentlich gerade auch in der Folge konzentriert angehen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es mitbekommen, heute reden wir nicht über die großen Daten, Zahlen und Fakten der Innovation, weil wir wollen der Folge Raum lassen. Raum lassen für ein Thema, das Sie vielleicht auch schon betroffen hat. Es geht um die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen und wie man damit umgehen muss. Weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, irgendwann zuerst kam die Mail, dann kam der Brief und dann war erstmal dieser interessante Moment des, aha, okay, das überrascht mich dann doch. Falls Sie auch überrascht waren, wir können Ihnen helfen und zwar mit unseren heutigen 2 wunderbaren Gesprächspartnern. Daher freue ich mich, dass wir heute Herrn Dr. Lang und Herrn Berger zu Gast haben können. Ich würde kurz sagen, erstmal hallo und dann stellen Sie sich doch mal kurz vor, was führt Sie heute zu uns?
Ja, hallo Herr Pinker, Herr von Michel, schön Sie zu hören. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Wir sind beides Anwälte und haben uns schon innerhalb der letzten Jahre leider häufiger mit Steinen, die den Unternehmen in den Weg geworfen wurden, beschäftigen müssen. Wir hatten zum Beispiel eine Sperrstunde in Bayern, wir hatten einen Lockdown in Gütersloh, das waren alles Sachen, wo Unternehmen uns beauftragt haben, dagegen vorzugehen und wo am Schluss die Verwaltungsgerichte dann den Unternehmen geholfen haben. Diese Sachen wurden aufgehoben. Und so ähnlich ist es auch aktuell. Wir haben dieses große Problem, dass in Bayern sind es 260.000 Gewerbetreibende und Unternehmen einen Brief bekommen haben, dass sie Corona-Soforthilfen zurückzahlen sollen. Wir sind der Meinung, das ist nicht in Ordnung, aus verschiedensten Gründen, über die wir heute reden werden, denke ich. Und von daher freue ich mich, dass wir uns über dieses Thema unterhalten können und vielleicht dem einen oder anderen, der betroffen ist und nicht weiß, wie er damit umgehen soll, eben weiterhelfen.
Ja, genau, Herr Dr. Lang, Sie haben es auf den Punkt gebracht. 260.000 Briefe sind rausgegangen, alleine in Bayern, wo es um die Überprüfung der sehr großzügig ausgezahlten Corona-Hilfen im Jahr 2020 geht, Corona-Soforthilfen. Uns haben im BVMW eine Vielzahl von Mitgliedern angesprochen, die einfach gesagt haben, erstens mal kommt das zur völligen Unzeit. Wir sind in der nächsten großen Krise. Wir haben eine Rezession bis Stagflation, wir haben die Energiekrise. Wo sollen wir jetzt bitte so viel Geld plötzlich zu einem bestimmten Stichtag hernehmen? Und zum anderen gibt es eben eine ganze Reihe von Punkten, die einen treugläubigen Unternehmer erstmal veranlassen könnten zu glauben, dass das Soforthilfen waren, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Und das war Grund genug für uns als BVMW, da mal tiefer einzusteigen. Das haben wir tatsächlich im ersten Schritt über Google gemacht. Da findet man ja schon ganz viel raus und sieht, dass in anderen Bundesländern, in NRW zum Beispiel, schon eine ganze Menge läuft. Und man stößt eben auf die Kanzlei Steinbock & Partner, die sich auf das Thema ein Stück weit auch spezialisiert hat. Und ich habe dann einfach mal den Kontakt aufgenommen und habe gesagt, wollt ihr nicht für unseren Verband im Rahmen unserer Aktivitäten uns bei diesem Thema unterstützen? Und Herr Dr. Lang und Herr Bergert haben zugesagt, was uns sehr freut. Mhm. Und ja, jetzt sind wir dabei, die ersten Medienveröffentlichungen zu dem Thema zu generieren. Wir haben eine Presseinformation rausgeschickt. Wir waren im bayerischen Fernsehen. Heute gibt es einen Artikel in der Abendzeitung. Und ja, was wir in den nächsten Schritten machen, das erzählen wir gleich.
Lassen Sie uns aber noch mal kurz Revue passieren, Herr Dr. Lang, Herr Bergert. Und zwar gehen wir mal in die Vergangenheit zurück, ein paar Jahre zurück. Damit unsere Hörer und Hörer alles sich noch mal erinnern, unter welchen Bedingungen wurden denn die Corona-Soforthilfen damals gewährt? Was war da? Was verbarg sich hinter dem Hilfepaket?
Also grundsätzlich ging es darum, den Unternehmen in einer schwierigen Zeit zu helfen, über die Runden zu kommen. Wir erinnern uns noch an die Zeiten des Lockdowns. Wir wissen, dass viele Branchen einfach staatlich geschlossen wurden. Die hatten keine Möglichkeiten, überhaupt ihren Tätigkeiten nachzugehen. Restaurants, Hotels, aber auch die damit zusammenhängenden Gewerben, alles, wo man im Endeffekt einen größeren Kontakt zu Menschen hatten, funktionierte nicht. Und zwar zum Schutz von uns allen hat der Staat eingegriffen und gesagt, in diesen Zeiten muss das jetzt mal im Endeffekt zum Erliegen kommen, brauchen wir weniger Kontakte. Und dann war es eben so, dass man gesagt hat, gut, wenn jetzt im Endeffekt manche Unternehmen zum Wohl von allen nicht tätig werden können, dann müssen wir denen auch in irgendeiner Art und Weise helfen. Ja? Und es war damals so, die Corona-Soforthilfe wurde ins Leben gerufen und natürlich haben sich alle gedacht, naja, wie gehen wir damit um? Ist das jetzt ein Darlehen? Muss ich das zurückzahlen? Und da gab es die ganz klare Aussage von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat gesagt, es handelt sich um einen Zuschuss, nicht um einen Kredit. Es muss also nichts zurückbezahlt werden. Das war damals die klare Aussage. Von daher verwundert es uns doch sehr, dass wir jetzt flächendeckend diese Rückzahlungsaufforderungen bekommen haben.
Ganz genau. Und spannend ist ja auch, dass aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium, das übrigens sich sehr ähnlich geäußert hat, auch sehr lange gesagt wurde, diese Prüfungen sind alle abgeschlossen. Wir haben nicht vor, dieses Fass nochmal aufzumachen. Und jetzt plötzlich gehen eben doch diese 260.000 Briefe raus. Und ich weiß aus einer Recherche vom Bayerischen Rundfunk, dass Und ich weiß von einer Recherche des Bayerischen Rundfunks, dass die momentane Aussage des Wirtschaftsministeriums ist, dass diese Prüfungen auf Weisung der Bundesregierung stattfinden, also keine speziell bayerische Idee sind.
Spannend wird in dem ganzen Thema natürlich dann auch, unter welchen Maßnahmen damals die ganzen Förderungen ausbezahlt wurden. Wenn es jetzt so viele Rückzahlungen gibt, wie kann das denn sein, dass es überhaupt in diese Richtung ging und nicht von vornherein gesagt wurde, okay, du bekommst es nicht, du bekommst es. Wie nehmen Sie das wahr?
Es ging in dem Moment natürlich darum, schnell zu helfen und dementsprechend auch wirklich ohne langwierige Überprüfung Mittel den Unternehmen zukommen zu lassen. Allerdings hat hier insbesondere Bayern den Weg gewählt und im Vergleich auch zu anderen Bundesländern gesagt, wir überprüfen die Anträge, die gestellt werden und werfen hier einen Blick darüber, damit kein Betrug passiert, damit wirklich nur Menschen, die berechtigt sind, auch die Fördermittel erhalten, sodass hier schon eine Überprüfung erfolgt ist und deswegen diejenigen, die wahre Angaben gemacht haben und einfach das, was man prognostizieren konnte, auch auf den Antragsformularen vermerkt haben, dann auch davon ausgehen durften, flankiert von der ganzen Kommunikation, die darauf folgte, dass man es behalten darf, dass das Hilfen sind, die ausgezahlt werden und auch letztendlich beim Unternehmer verbleiben.
Herr Bergert, da würde ich gern nochmal einsteigen, denn ich werde natürlich auch immer wieder mit Argumenten konfrontiert. Ja, mit den Hilfen sei ja so viel Schindluder getrieben worden und da hätten ja sich so viele Leute unangemessen bereichert. Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Wir sprechen hier über ganz normal bewilligte und ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge im guten Glauben nach bestimmten Kriterien eine Förderung, einen Zuschuss zu erhalten. Und soweit ich das sehen kann, sind diese Kriterien ja auch immer mal wieder verändert worden. Das war ja nicht immer durchgängig gleich, richtig?
Das ist absolut richtig. Es wurde nach und nach neue Definitionen eingefügt, noch Sachen nachergänzt, wie genau es gehandhabt werden soll. Und auch absolut zutreffend, was Sie gesagt haben, es geht nicht um Täuschung der Behörden. Es wurde ja schon überprüft. Genau das war der Schritt von Bayern, dass man sagt, wir machen hier einen Antrag mit Kriterien. Und das wurde genauso von den Unternehmern beantragt und auch die Angaben, die verlangt wurden, gemacht mit belegten Zahlen. Also es ist nicht so, dass da einfach mal Wunschzahlen aufgeschrieben wurden, sondern wirklich ernsthafte Erwartungen, das, was verlangt wurde, auch angegeben wurde.
Ganz genau. Also es geht um Anträge für Soforthilfe, die nach bestimmten, am Anfang auch gar nicht ganz sauber definierten Kriterien vergeben wurden. In dem Zusammenhang ganz spannend, in Nordrhein-Westfalen wurden bereits drei Pilotverfahren zu dem Thema durchgeführt, die übrigens alle drei jeweils von den Unternehmern gewonnen worden sind. Und die Richterin hat in ihrer Erklärung ganz klar gesagt, wenn es Unklarheiten gibt in den Unterlagen, dann geht das immer zu Lasten der Behörde und nicht zu Lasten des Unternehmers oder der Unternehmerin, die diese Hilfen beantragen. Also zu sagen, naja, wir waren halt ein bisschen unklar am Anfang, aber jetzt haben wir es ja definiert, zwei Jahre später, das geht so nicht.
Insgesamt mal eine Nachfrage, wo wir gerade davon sprechen, dass sich die Bedingungen verändert haben im Laufe der Zeit. Einmal, wie nehmen Sie beide das wahr? Wie wurde das denn kommuniziert an die Bevölkerung da draußen, dass sich was verändert hat? Also ich sage es aus eigener Erfahrung, nach Gewährung der Soforthilfe habe ich nichts mehr davon gehört. Dann war das Ding eigentlich gegessen. Oder ist da nur was an mir vorbeigegangen?
Nein, also wir haben das genauso erlebt. Im Endeffekt war es so, dass diese Änderungen, von denen wir da gesprochen haben, das waren Sachen, die sind Behörden intern passiert. Also da gab es keine große Pressemeldung, Achtung, ab jetzt haben sich die Voraussetzungen geändert. Ich meine, der entscheidende Punkt ist immer der Liquiditätsengpass. Ja, also die Soforthilfen sollten den Unternehmen helfen, einen Liquiditätsengpass zu überwinden. Und wann der vorliegt, das war in solchen FAQ, also Frequently Asked Questions, teilweise definiert und teilweise auch nicht definiert, ja. Und ein ganz entscheidender Punkt sind dabei die Personalkosten. Für jeden Unternehmer ist klar, Personalkosten sind ein erheblicher Faktor, ja, bei einem Unternehmen. Und Bayern ist zum Beispiel jetzt der Meinung, dass bei der Prüfung, ob ein Liquiditätsengpass vorliegt, diese Personalkosten einfach nicht zu berücksichtigen sind. Das ist aus meiner Sicht zum einen eine völlig weltfremde Idee, weil Liquiditätsengpass ist ja im Endeffekt die Frage, habe ich gerade genug Geld auf dem Konto oder habe ich das nicht? Ja. Und da jetzt einfach zu sagen, wir blenden einfach mal alle Personalkosten aus, das wird der Sachlage nicht gerecht. Die Personalkosten gehen vom Konto runter. Wenn ich sie nicht bezahlen kann, habe ich einen Liquiditätsengpass. Einfach zu sagen, die Kosten berücksichtige ich nicht, ist nicht nachvollziehbar. Und hinzu kam halt, dass das gerade am Anfang so nicht kommuniziert worden ist. Ja, und das sind die zwei Punkte, wo wir halt sagen, so geht's jetzt nicht.
Genau, und Sie haben ja auch noch angesprochen, in Bayern zum Beispiel kann ich die Personalkosten nicht ansetzen, in Baden-Württemberg darf ich das sehr wohl. Hier geht es ja irgendwie auch ein bisschen um Gleichbehandlung, oder? Denn letztlich sind das alles Bundesmittel, die über die Länder ausgeschüttet worden sind. Darf ich einfach einen Unternehmer in Stuttgart anders behandeln als einen Unternehmer in München?
Also das geht eben aus unserer Sicht nicht. Im Endeffekt war das eine Soforthilfe, die für alle Bundesländer erfolgen sollte. Und natürlich kann es da länderspezifische Besonderheiten geben. Aber so einen zentralen Punkt, dass man einfach sagt, alle Personalkosten des Unternehmens werden nicht berücksichtigt in dem einen Bundesland und im anderen schon, das geht aus unserer Sicht nicht.
Jetzt Personalkosten werden nicht berücksichtigt. Das ist ja jetzt alles sehr, sehr schwierig. 260.000 Briefe, die draußen sind. Mal Ihre Meinung als Experten. Wie geht man jetzt damit um? Jetzt hat man den Brief vorliegen, vielleicht haben die einen oder anderen schon gezahlt, aber was würden Sie sagen? Was sind so die nächsten Schritte? Was sollte ich jetzt tun, wenn ich das habe und vor dem großen Rätsel stehe? Was nun?
Also grundsätzlich hätte man ja die Möglichkeit, dieses Online-Formular auszufüllen und seine Angaben zu machen. Davon raten wir aber jetzt jedenfalls als alleinige Maßnahme ab, weil am Ende des Online-Formulars hat man im Endeffekt nur drei Möglichkeiten, die man anklicken kann. Man hat schon vor dem Erinnerungsschreiben bezahlt, man hat jetzt nach Erhalt des Erinnerungsschreibens bezahlt und das Letzte ist auch unter Berücksichtigung der Berechnung vom Freistaat Bayern jetzt beziehungsweise von der Behörde, gäbe es immer noch einen Liquiditätsengpass. Ja, das sind die drei Optionen und alle drei sind für den Unternehmer natürlich sehr unglücklich. Ja. Und von daher ist unsere Empfehlung, dass man sich hier tatsächlich anwaltlich beraten lässt, dass man dem Anwalt die Zahlen zur Verfügung stellt und dass man dann ein Anwaltsschreiben im Endeffekt an die Behörde schickt, indem man zum einen sagt, hier sind meine Zahlen, ja, ich komme meiner Auskunftspflicht nach, die gefordert wird, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ich nicht zurückzahlen muss und zwar aus den folgenden Gründen. Im Endeffekt ist die Berechnungsmethode falsch, weil eben wichtige Ausgaben wie zum Beispiel die Personalkosten nicht berücksichtigt sind. Aber zum anderen gab es auch einen gewissen Vertrauensschutz, wo eben gesagt wird, man muss das nicht zurückzahlen, wenn man am Anfang richtige Angaben gemacht hat. Und das ist im Endeffekt meine Empfehlung an die Unternehmen. Und ich würde erstmal nichts zahlen, ja, weil das Geld erstmal zurückzubekommen, wenn man es erstmal gezahlt hat, ist viel schwieriger, als sich von Anfang an gegen die Zahlung zu wehren.
Genau, also ganz wichtig, nicht totstellen, nicht einfach das Thema vergessen, sondern schon diesen Prozess durchlaufen, aber zeitgleich und am besten von einem Anwalt formuliert, ein Schreiben an die jeweilige Behörde, die die Aufforderung zur Prüfung verschickt hat, dass man hier eben anderer Meinung ist. Und mit dieser anderen Meinung, denke ich, wird man auch auf Dauer nicht alleine stehen. Ich habe es ja schon erwähnt, in Nordrhein-Westfalen hat es bereits drei Musterklagen gegeben. Man kann davon ausgehen, dass das in anderen Bundesländern auch passieren wird. Und einige Experten, mit denen ich gesprochen habe, insbesondere Steuerrechtler, haben mir gesagt, das landet sowieso in der höchsten Instanz. Das wird vielleicht ein Jahr dauern, aber es wird ganz bestimmt eine richtungsweisende Grundsatzentscheidung geben, die dann das weitere Vorgehen mit diesen Corona-Soforthilfen abschließend regeln wird. Und dann muss man gegebenenfalls zahlen, aber es ist ja noch gar nicht ausgemacht, wie dieses Verfahren endet.
Genau, also und das ist eben auch das Wichtige. Würde man jetzt zahlen, dann kann es einem passieren, dass einem eine entsprechende Entscheidung zugunsten der Unternehmer später nichts mehr hilft. Ja? Und genauso sieht es mit dem Rücksendeformular aus oder dem Rückmeldungsformular. Es ist halt schwierig, wenn ich dem der Behörde im Endeffekt mitteile, oder beziehungsweise die Option, ich bin der Meinung, ist, ich muss nichts zahlen, die gibt es am Ende von diesem Formular einfach gar nicht. Deswegen muss man das gesondert mitteilen.
Muss man diesen Kampf alleine bestreiten? Achim hat es gerade gesagt, es gibt ja jetzt schon die Beispiele, wo Unternehmen zusammen vorgehen. Ist eine Sammelklage der Weg, den man sich jetzt vielleicht wählen sollte? Und wenn ja, wie kann man sich da organisieren?
Also im Endeffekt ist es so, dass wir ja schon eine ganze Menge Unternehmen haben, die wir vertreten. Und wir werden selbstverständlich diesbezüglich, ich würde es eher Musterverfahren nennen als Sammelklage. Ja, also wir versuchen in einzelnen geeigneten Fällen möglichst schnell zu Gericht zu kommen. Wir sind in Bayern da ein bisschen hinten dran. Das liegt einfach daran, dass Bayern das ganze Verfahren später losgetreten hat, als es in Nordrhein-Westfalen jetzt der Fall war. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, auch etwas unwillig, also nur auf Druck von Berlin. Ich habe so das Gefühl, dass die bayerische Staatsregierung das eigentlich gar nicht machen wollte, weil eben immer wieder gesagt wurde, wir haben geprüft, als wir diese Corona-Soforthilfen gewährt haben. Warum jetzt nochmal ein Verfahren? Jedenfalls werden wir die ersten Klagen durchführen. Man muss halt nur jetzt irgendwie mit diesen Aufforderungsschreiben umgehen und totstellen ist da keine Option. Ja, das heißt, wir sammeln aktuell die Unternehmer, wir führen für einzelne die Musterklagen, für die anderen verfassen wir entsprechende Schreiben, mit denen wir ihre Rechte sichern und dann schauen wir, dass wir da im Endeffekt zu einem guten Ergebnis kommen.
Genau, und für den BVMW Bayern möchte ich diesen Kanal und die anderen bereits angesprochenen Medienkanäle natürlich auch nochmal nutzen, um Unternehmerinnen und Unternehmer zu ermutigen, ein solches Musterverfahren durchzuführen. Wir haben, jetzt haben wir sie vorgestellt, die beiden Experten von der Kanzlei Steinbock und Partner in Würzburg, die sich mit dem Thema wirklich sehr, sehr gut auskennen. Wir haben uns auch mal Berechnungen zuschicken lassen. Das ist alles gar nicht so wahnsinnig teuer. Es geht da immer um den Streit. Wert. Und ich sage mal, bei einer Corona-Soforthilfe-Zurückzahlung von 10.000 Euro beläuft sich so ein Verfahren immer noch sehr, sehr im Rahmen. Insofern würde es uns freuen, wenn uns Unternehmen kontaktieren und sagen, ja, wir sind bereit. Manche haben ja sogar eine Rechtsschutzversicherung, die bestimmte Regularien abdeckt, mit denen das auch kostenlos durchgeführt werden kann. Also wir haben schon vor, hier weiter Zähne zu zeigen und der bayerischen Staatsregierung klarzumachen, so geht es nicht.
Hätten Sie beide noch einen Appell, einen Hinweis, einen Tipp vielleicht an alle, die jetzt gerade den Brief vor sich haben, aber vielleicht auch wirklich nochmal, wir haben sie immer wieder kurz angesprochen, an die, die schon gezahlt haben, weil sich von dem Schreiben doch irritiert, aber auch eingeschüchtert fühlten. Was würden Sie denen noch mitgeben wollen?
Also es gibt ja im Endeffekt zwei Ebenen. Die eine Frage ist, ist es am Schluss so, dass nicht gezahlt werden müsste, also dass die Rückforderungen rechtswidrig sind. Ja, das ist die eine Ebene, wo wir jetzt diese drei Urteile haben, die sagen, die Rückforderungen sind rechtswidrig. Ja, und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das in Bayern genauso durchbekommen. Ja, das ist mal das eine. Und dann ist die zweite Frage, ob jemand, der schon gezahlt hat, auch damit argumentieren kann, dass doch jetzt festgestellt wird, dass das rechtswidrig ist. Und das kann er grundsätzlich schon. Man kann ihm halt dann nur von anderer Seite entgegenhalten, Moment mal, in dem Moment, wo man jetzt gezahlt hat, hat man doch irgendwie anerkannt, dass das Ganze rechtmäßig ist. Und dann würden wir halt argumentieren und würden sagen, ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste man das ja noch nicht und so weiter. Also es bedeutet nicht, dass derjenige völlig rechtlos dasteht. Die Position ist nur ein Tick schwieriger, weil die Gegenseite ein Argument mehr hat. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass die Unternehmen, die betroffen sind, uns kontaktieren. Wir reden dann mit denen, wir schauen, wie der aktuelle Stand ist. Wir schauen uns an, was in dem Bescheid drin stand, was jetzt gemacht worden ist. Und dann schaut man, dass man eine individuelle Vorgehensweise abstimmt, die hoffentlich am Schluss dazu führt, dass eben insgesamt nicht gezahlt werden muss.
Also bezogen auf die Frage, was soll man machen, wenn man das Schreiben vor sich hat und was nicht zu tun ist, dann im ersten Schritt auf keinen Fall sofort zahlen. Totstellen ist zwar auch keine Variante, aber das Entscheidende ist, eben eine kontrollierte Handlung vorzunehmen, sich nicht durch dieses Schreiben unter Druck zu setzen, sondern auf uns zuzukommen, dass man die Meldung, die notwendig ist, machen kann, aber die Rückzahlung, die nach unserer Auffassung nicht notwendig ist, verhindern kann.
Ja, spannende Entwicklungen und ziemlich dicke Bretter, die wir hier gerade bohren. Mal sehen, wie dieses ganze Thema weitergeht. Ende Juni ist ja Frist. Man wird sehen, ob sich die Staatsregierung aufgrund unserer Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit oder aufgrund anderer Äußerungen bis Ende Juni noch äußert oder ob das Thema erstmal einfach so weiterläuft. Und in jedem Fall werden wir dranbleiben und mit den beiden Experten von Steinbock und Partner, dem Herrn Bergert und dem Herrn Dr. Lang, mit Sicherheit weitere Möglichkeiten und Optionen entwickeln, wie wir hier dem Mittelstand in Bayern optimale Unterstützung zukommen lassen können.
Das ist eigentlich eine wunderschöne Runde auch. Wir haben begonnen mit einem Blick in die Zukunft, mit dem Zukunftstag, mit dem Mittelstand auf dem Weg nach vorne. Und da muss man halt manchmal auch Zähne zeigen, muss man einfach auch vorwärts gehen und muss sich auch zu wehren wissen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich einfach über einen der bekannten Kanäle, kontaktieren Sie den BVMW und schauen Sie, wie Ihnen geholfen wird. Wir hoffen zumindest, dass wir Ihnen ein bisschen Klarheit in einer vielleicht noch sehr unklaren Situation geben konnten. Und ich würde in dem Moment sagen, vielen Dank, Herr Dr. Lang, vielen Dank, Herr Bergert, für Ihre Zeit, für Ihre Impulse, für Ihre Einblicke und vor allen Dingen für das Engagement, das Sie den Unternehmerinnen und Unternehmern hier entgegenbringen.
Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Einladung. Schön, dass wir hier mit Ihnen das Thema beleuchten konnten und ich freue mich auch, wenn wir den betroffenen Unternehmen damit helfen können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch wieder mit Mittelstand im Wandel Folge 10. Achim, wir hören uns bald wieder mit vielen spannenden Themen, weil allein, was du am Anfang aufgezählt hast, was zu Themen beim Event waren, ich glaube, da gehen uns die Themen auch im Jahr 2023 nicht unbedingt aus.
Ja, Alex, es bleibt natürlich weiterhin spannend. Der BVMW ist mit seinen zahlreichen Veranstaltungen weiter vor Ort. Jetzt als nächstes steht die ArtMuck in München auf dem Programm. Wunderbare große Kunstmesse, zu der wir zweimal im Jahr zu einem VIP-Empfang einladen, diesmal am 24. März. Und dann geht es ja auch schon in Richtung Frühling und die vielen weiteren Angebote, die der BVMW in Bayern seinen Mitgliedsunternehmen und Interessierten natürlich weiterhin zur Verfügung stellt.
Und damit enden wir auch mit dieser Folge Mittelstand im Wandel, Folge 10. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie sich Themen übrigens wünschen, wenn Sie sagen, hey, Corona-Soforthilfe ist ein Thema, das beschäftigt mich, aber wir hätten auch noch andere Themen, über die unbedingt mal gesprochen werden wollen, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auch, diese Themen abzuarbeiten. Sonst würde ich in diesem Falle sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst, Achim, in gewohnter Frische hören wir uns bei Folge 11 wieder.
So machen wir es und nicht anders. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an unsere wunderbaren Experten und vielen Dank dir, Alex, und bis bald.
Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel.
Alexander Pinker.
Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.